Verdammt, Gordon, binde mich endlich los!
Nichts da, Sepp, keine Chance!
Nimm mir die Fesseln ab, du Hexenmeister des Schattenreichs!
Haha, das hättest du gerne. Aber nein, du bleibst an diesen Stuhl gebunden, bis ich fertig bin.
Du hattest recht. Der Formless One hat Sepp in seiner Gewalt.
Melkor 23 und Breitbart 14. Ihr seid früher da, als ich erwartet hatte. Ich wollte...
Lass Sepp gehen. Wir wissen genau, was du vorhast.
Ach, wirklich?
Ja, du willst ihn klonen.
Und seinen Klon als dein Kind aufziehen.
Und wenn der Klon volljährig ist...
Willst du ihn heiraten?
Was? Nein. Wie zum Teufel kommt ihr auf so einen Schwachsinn?
Egal. Wir befreien dich, Sepp.
Nein, halt, nein! Tu das nicht!
Zu spät! Ich habe die Fesseln gelöst.
Frei! Endlich frei!
Ihr Narren! Was habt ihr nur getan? Ich hatte ihn gefesselt, um in Ruhe mein berühmtes Chili zuzubereiten.
Chili?
Ja, für uns alle. Aber ihr kennt doch den Saumagen. Der frisst uns alles weg, bevor wir...
Ah! Zur Seite! Her mit dem Topf! Lecker!
Ah, toll, zu spät. Davon kriegen wir jetzt nie was ab.
Und jetzt? Was sollen wir tun?
Am besten erschießen.
Das hemannische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute haben wir eine Geschichte im Programm.
Genauer gesagt, Teelas Geschichte.
Ganz genau gesagt, das Minicomic The Tale of Teela.
So ist es. Das und mehr kommt jetzt in Folge 170 des hemänischen Quartetts mit Sebastian Saumagenvogel,
dem Sauerkrautesser Matthias Köstler,
dem saugut aufgelegten Michael Reitmeier
und dem Saupreis Gordon Volkmar. Sag mal, Jungs, was soll das überhaupt sein?
Naja, so werden in Bayern die Nicht-Bayern genannt.
Allerdings eher auf eine nicht so nette Art.
Ja, war nur ein kleiner Scherz von mir, Gordon. Verstehst du doch, oder?
Ja klar, Sepp. Du verstehst ja auch sicherlich das hier.
Oh Gott.
Direkt in die Familienjuwelen.
In diesem Sinne.
Viel Spaß.
Das hemannische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, ein seltsamer Anfang für unsere heutige Folge, aber ich möchte dazu nur mal erwähnen, ich bin drauf gekommen, weil mein netter Arbeitskollege mir den Beinamen Saumagen gegeben hat. Wir müssen nicht weiter drauf eingehen, warum. Es hat was mit Essen zu tun. Ich kann nämlich viel essen, da fällt mir ein, ich habe schon wieder zugelegt, ich muss mal an mich halten. Aber das bringt mich direkt auf eine Frage, die ich meinen Kollegen hier stellen möchte. Liebe Leute, gibt es eigentlich irgendeine bestimmte Art von Lokal oder Restaurants, die ihr mögt? Sowas wie ein Italiener, ein Grieche, Franzose oder sowas? Matthias, hast du da Präferenzen?
Also ja, also zum Italiener gehe ich natürlich schon gern und im Grunde auch zum Griechen. Da esse ich aber meistens Souvlaki. Das habe ich mal bei einem Griechenlandurlaub gemacht, dass ich tatsächlich bei jedem Restaurant, wo wir waren, habe ich so Souvlaki gegessen. Das mal so durchprobiert. Es war tatsächlich auch überall ein bisschen anders. Ja, aber ich gehe auch gern zu einem sogenannten gut bürgerlichen bayerischen Restaurant, weil da eigentlich dann, also meine Lieblingsspeise ist eigentlich so so Schweineländchen mit Rahmsauce und Spätzle. Und darum, das kriegst du halt beim Italiener und Griechen eher nicht. Aber ich bin nicht da so, also restaurantmäßig bin ich da echt sehr offen.
Oh, da kriege ich schon Hunger. Michael geht schnell weiter.
Ja, ich hab da keine großen Präferenzen. Also ich bin ja generell ein großer Italien-Fan und mag auch das italienische Essen wahnsinnig gerne. Die haben einfach richtig gutes Essen. Pizza, Pasta, Antipasti. Also würde ich jetzt sagen, ist mein favorisiertes Essen, wobei ich auch gern griechisch esse, auch gern deutsche Küche, also da habe ich jetzt keine wirklichen Präferenzen. Also, aber Italiener mag ich gern.
Gut, Gordon.
Ihr esst ja alle Fleisch, ihr Hassverbrecher.
Ich nicht.
Ich ernähre mich natürlich vegan. Nein, das ist natürlich Quatsch. So, also ich gehe eigentlich ganz gerne mal zum Chinesen oder so. Liegt unter anderem daran, dass, weil wir hier jahrelang auch auf Sylt dann gar keinen hatten. Das China-Restaurant, das wir nämlich hatten, das hat dann letzten Endes zugemacht. Das fand ich dann irgendwie da so ein bisschen ätzend. Und ja, da sind wir mal nach Flensburg gefahren oder so. Und dann hat man das halt irgendwie da dann ausgenutzt, wenn man halt mal nicht auf der Insel war. Aber ansonsten sind wir hier auf Sylt natürlich unglaublich verwöhnt, was Restaurants angeht, weil es hier einfach unglaublich viele Sterne-Restaurants etc. gibt. Und wenn du hier keine Qualität bietest, dann hältst du dich hier auch nicht. Natürlich gibt es jetzt auch so ein Fastfood-Bullshit hier wie Burger King oder McDonald's, aber ich habe auf sowas überhaupt gar keine Lust mehr. Also diese Zeiten sind für mich einfach echt vorbei. Ich hatte vor kurzem mal irgendwann nachts mal wieder so ein Pub-Burger irgendwie gegessen, weil das der einzige Laden war, der noch offen hatte, McDonald's. Und da habe ich echt gedacht, Alter, ey, diese 6 oder 7 Euro, die man dafür investiert, die sind das einfach nicht wert. So, weißt du, also ich denke dann auch so, du isst irgendwas, schmeckt nach nix. Also, als wenn es die gepressten Kino-News der letzten Woche sind. Super schlecht einfach nur. Und wir haben halt hier genügend Läden, wo man wirklich richtig gut essen gehen kann. Wir haben sogar eine Tiroler Stuben. Also, da wirst selbst du auf deine Kosten kommen. Ja. So, Matthias, so, da gibt's nämlich genau das, was du sagst mit den Schweinelenden und so. Da kriegst du auch echt viel. Also, die haben auch, muss man wirklich mal sagen, die haben auch ein Top-Angebot hier auf der Insel. Auch Schnitzel sind irgendwie gleich ganzen Teller groß. Und eigentlich ist es auch viel zu viel, weil man überisst sich ja in der Regel. Das ist sowieso das generelle Problem von uns Deutschen, ne? Dass wir, die meisten haben ja gar nicht so das Problem mit zu viel Zucker oder zu viel Chips, sondern die haben einfach das Problem mit einfach zu viel Fressen. Ne? Die haben dann einfach immer, wenn sie zum Mittag gegessen haben, Bauchschmerzen. Und das heißt, jedes Mal, wenn man Bauchschmerzen hat, die Magendecke weitet sich, der Magen wird größer und demzufolge hast du zu viel gefuttert und nimmst auch mehr zu. Und das ist halt immer das große Problem so. Aber ansonsten kann ich mich hier echt nicht beschweren. Also wie gesagt, wir haben unglaublich viele gute Restaurants, inklusive auch natürlich Ketten wie dem Blockhaus, aber natürlich auch einzelne Sachen irgendwie wie dem Wenigstädter Krug oder das Fährhaus in Munkmarsch oder so. Also da sind schon richtig gute Sachen dabei. Also wer mal nach Sylt kommt, kann hier bedenkenlos essen gehen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich esse zu viel. Und ich esse auch das falsch. Also die üble Kombination. Aber bei mir ist, glaube ich, der hauptsächliche Punkt immer noch die zu geringe Bewegung. Der Bürojob macht sich einfach schlichtweg bemerkbar. Ja. Das habe ich erst auf der Spielwarenmesse gemerkt, als wir den ganzen Tag unterwegs waren. Als ich dann abends daheim war, haben mir die Waden dermaßen wehgetan, weil die Drecksdinger es einfach nur noch gewohnt sind, Fett zu speichern, statt sich zu bewegen. Ist einfach tatsächlich
sehr gut.
So. Ja, absolut. Deswegen beneide ich auch den Michael, der ja doch wirklich sehr sportlich ist. Aber mein ist halt so, einer muss der Dicke sein. Aber wenn es um Restaurants geht, mag ich wirklich den Thailänder ganz gerne oder generell Thailänder. Hat natürlich auch gewisse Klischeesachen, wo man sagt, ja, beim Asiaten hat man ja so viele Zusatzstoffe und so. Aber die Thailänder, zu denen ich gehe, die machen schon sehr viel frisch und ein gutes Thai-Curry, auch mit Tofu sehr gerne, da stehe ich total drauf. Also da kann ich mich richtig reinsetzen.
Ja. Habe ich nur eine kleine Ergänzung. Ich esse auch gerne Indisch noch. Fällt mir jetzt
Indisch, an. Oh. Das müsste ich mal ausprobieren. Wir haben tatsächlich keinen Inder zur Hand hier.
Ja, macht leckeres Essen. Gerade auch wenn man Currys mag.
Stimmt, ja, Indisch.
Ja, der einzige Inder, den es bei uns gab, das war, als ich noch in Pfaffenhofen gewohnt habe. Da haben wir gegenüber der Schule gewohnt und unter uns gab es einen Inder, der hat halt einen Pizzaservice gemacht. Ja. Das war die schärfste und trockenste Pizza, die ich je gegessen habe.
Da wollte Sepp sagen, da ist keiner in der Nähe.
Ja, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, um mal weiterzukommen in dieser Folge. Liebe Hörer, wir haben noch nicht besonders viel Q&A zur Hand zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, aber wir haben ja immer noch die Running Question vom Polygonus.
Genau, und zwar ist die, was sind eure ältesten Masters-Erinnerungen, beziehungsweise wie seid ihr damals auf die Masters gestoßen?
Ja, also meine ältesten Masters-Erinnerungen, das ist eigentlich relativ schwierig zu sagen. Ich habe 1000 Erinnerungen an die Masters, aber ob das jetzt gerade die ältesten sind,
ist halt die Frage. Also ich weiß, wie gesagt, aufgrund einer VHS-Kassette, dass Orko eine meiner ersten Figuren war, wenn nicht sogar eventuell die erste. Ich weiß noch sehr genau, und ich weiß nicht genau, ich muss 4 gewesen sein, vielleicht 5, da habe ich von meinem Patenonkel, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem himalischen Quartett, in einem der ersten, glaube ich, erzählt, von meinem Patenonkel Beastman und Mechaneck zusammen geschenkt bekommen. Die fand ich auch natürlich beide unglaublich geil, deswegen hatten die auch erstmal so einen besonderen Stellenwert. Ich glaube, sogar He-Man kam, wenn mich nicht alles täuscht, danach. Zwar relativ kurz danach, und da hat mich immer die, wie gesagt, dieses Bild, was hinten drauf war, hat mich immer beeindruckt. Also ich hatte keinen 8-Back He-Man, sondern ich hatte gleich the Original. Aber das Bild fand ich halt immer ziemlich gut. Simon Soltau hat es ja auch nochmal neu umgesetzt, was ich auch ziemlich stark finde. Da hoffe ich ja, dass es da irgendwann nochmal einen Print gibt, oder ich muss ihm doch das Original abkaufen. Und ja, keine Ahnung. Also da sind auf jeden Fall, gibt es natürlich Dutzende Erinnerungen sonst aus der Kindheit, aber ich glaube, das sind so mit die ersten. Und dass ich natürlich irgendwann im Kaufhaus war und das Tupac mit der Hörspielkassette dann von meinem Onkel, glaube ich, geschenkt bekommen habe. Daran erinnere ich mich auch noch ziemlich genau. Und dann war ich natürlich so blöd und habe das auch noch aufgemacht. Ne? Naja, wie das so ist.
Wahnsinn. Wie kann man das nur aufmachen?
Ja, irre, ne? Da hätte man heute so viel Geld dafür bekommen, naja.
Es ist immer erstaunlich, was für Sachen am Ende sich als Seltenheit entpuppt hat, die man früher wie Sand am Meer gefunden hat.
Tja.
Naja, liebe Hörer, wir werden natürlich in der nächsten Folge auch weitermachen. Deswegen schickt uns gerne eure Fragen zu an quartett@planeteternia.de oder postet es im Forum bei uns oder auf Facebook in den sozialen Kanälen. Dann holen wir es rein. Wenn ihr mal irgendwo uns eine Frage gestellt habt, die wir vielleicht bisher übersehen haben, gebt uns gerne auch nochmal Bescheid. Dann nehmen wir die wieder rein. Es kann ja mal sein, dass irgendwas durchgerutscht ist. Ansonsten machen wir jetzt mal hier munter weiter. Wir haben ja noch das Mini-Comic von uns, aber davor haben wir noch eine Neuigkeit. Die haben wir letztes Mal nicht mehr gebracht. Matthias, Mythic Legions ist ja bekannt dafür, auch ab und zu Figuren zu bringen, die schon bewusst an Masters-Charaktere angelehnt sind. Wir hatten da schon He-Man und Skeletor-Verschnitte, Evil-Lyn war dabei, Trapjaw, Battle-Cat-Man sozusagen, Panther. Also da gab es schon einiges. Und die neuesten Charaktere, die zu bestellen sind, beziehungsweise vorzubestellen sind, die lehnen sich an She-Ra und Hordak. Weißt du deren offizielle Namen?
Ja, der Hordak heißt Lord Dragul und die She-Ra, die heißt Torina Honoris. Also die She-Ra ist auch, also der Standardkopf ist auch so der, das ist dieser Elfensoldaten oder weibliche Elfensoldatenkopf, weil sie die Master of the Universe Erscheinung ist natürlich nicht die Standarderscheinung in dem Fall.
Mhm.
Und bei dem Hordak hat er auch in der Standardvariante so einen schwarzen Ritterhelm und so einen schwarzen Kragen, den hat, glaube ich, schon der Skeletor gehabt. Aber halt der Alternativkopf, der dann Hordak vor allem zur Geltung bringt, aber eigentlich sind es auch schon die Farben, weil der ziemlich in Filmation Hordak-Farben gehalten ist. Der hat halt dann diesen Mythic Legions Vampir-Lord oder Vampir-Mann-Kopf. Und da ist natürlich dann klar, dass es Hordak ist. Er hat auch eine Armbrust. Also das ist
und sogar eine Keule, deren Schädel in Imp-Farben gemacht
genau, ist. Genau, also es ist alles sehr deutlich, aber halt in Mystic Legions Art könnte man auch eben auch als komplett anderen Charakter sehen, was ja auch der Sinn der ganzen Veranstaltung ist. Und ja, es ist halt mal wieder großes Recycling. Das ist ja eine
Meister eine der Stärken.
Eine der Stärken der Line, dass da wirklich die Teile immer wieder verwendet werden und trotzdem schauen es nach neuen Charakteren aus. Und ja, ist jetzt Teil von der sogenannten All-Stars 3 Wave. Also das sind auch ein paar andere Charaktere, die, glaube ich, praktisch einfach wieder veröffentlicht werden von früheren Waves oder beziehungsweise Kickstarter-Kampagnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein bisschen Repaints sind oder so, aber zumindest dieser große Steintroll, der dabei ist, der ist wohl anders bemalt als die erste Version.
Mhm.
Genau. Aber ja, sie machen da jetzt ja seit dem zweiten Kickstarter, Anfang 2017, machen sie immer wieder so All-Stars-Waves. Und da waren jetzt mal, die letzten paar Mal waren immer dann auch noch zwei Motu-Charaktere jeweils dabei. Oder Motu-Hommage-Charaktere.
Ja, so kann man es richtig sagen. Wobei ich auch finde, dass dieser Hordak-Verschnitt, wenn man da jetzt die Schulterpanzerung wegnimmt und den Helm blau machen würde, dann könnte er ideal als Skyhigh auch schon durchgehen. Aber das wäre dann zu nötig. Mhm. Aber anyway.
Ja, Schulter, die kann man ja wegbauen. Diese Schulterpanzerung kann man ja wegbauen. Das ist
ja nur der Helm modular. Ist halt eben nicht blau wie Skyhigh. Aber wie gefallen euch diese Figuren denn? Oder beziehungsweise gibt es unter euch jemanden, der sich die bestellen wird? Ich weiß nämlich nur vom Stefan, der die immer wiederholt.
Ich werde mir die hier nicht bestellen. Find sie optisch ansprechend. Wo ich wirklich kurz davor war, den zu bestellen, ist dieser Trapjaw-Verschnitt, der Crono oder wie der Crono, heißt.
Crono.
Genau. Weil den fand ich echt richtig gut. Der top designed, die Farbpalette und einfach wie er daherkommt. Ich finde den Hordak auch gut. Ich finde Shira ist auch okay. Ist jetzt, finde ich jetzt nichts toll. Wenn, dann würde ich eher zu dem Hordak tendieren, aber ich habe schlichtweg erstens keinen Platz. Zweitens, ist es mir dann wieder mit dem Importieren und zu blöd, weil dann kommt man doch wieder auf 60 Euro circa, auch wenn man es hier bei irgendwelchen Shops kauft. Und ich finde die Hommage super, finde die kleinen Details echt gut, auch gerade mit der Keule, mit dem Totenschädel in Impffarben, aber sammeln werde ich die nicht. Vielleicht, wenn man in Webstore kommt, weil Webstore bin ich einfach ein großer Fan davon, vielleicht dann.
Mhm, ja, also mir geht das generell ähnlich. Ich habe ja jetzt dummerweise bei eBay letztens auf zwei Transformers Action Masters Originalverpackt geboten und die gewonnen. Das ist ja ein Fass ohne Boden wieder. Warum mache ich immer so viele Fässer auf? Naja, gut, okay. Also, ich habe ja Power Lords abgeschlossen. Ich habe ja mittlerweile alle vier Beast Machines. Also ist jetzt Zeit für was Neues. Transformer. So, also ich kann verstehen, warum Leute die Figuren sammeln. Die sind sehr detailreich. Sie haben einfach einen ganz coolen Flair an sich. So, ne, wirkt ja sicherlich auch auf Leute, die irgendwie solche Sachen wie World of Warcraft und sowas spielen oder eben auch so auf AD&D stehen oder sowas. Da ist das eben sicherlich auch ganz hoch im Kurs. Sind cool designed. Kann ich also vollkommen nachvollziehen, wenn Leute die sammeln und kaufen, aber mich haben die Mystic Legions vorher schon nicht so wirklich gereizt. Da ist für mich halt, ja, vom Design her jetzt nicht so viel drin, für mich persönlich. Nostalgie ja sowieso nicht. Auch nicht, wenn sie jetzt solche Hommages an die Masters bringen. Ich finde es cool, dass sie es machen. Und kann, wie gesagt, verstehen, warum Leute die sammeln. Aber für mich persönlich sind die auch nichts. Also ich werde da auch aussetzen.
Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Mythic Legions ist mir manchmal nicht Fantasy-lastig genug gewesen am Anfang, um dort einzusteigen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gibt ohnehin bei mir zu viele andere Sachen, die ich schon sammle. Und mittlerweile gibt es da etliche Figuren, die ich richtig geil finde, aber ich verzichte halt drauf, allein schon auch, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich habe jetzt schon geplant, vom Playmobil muss ich den DeLorean haben und die gesamte Scooby-Doo-Serie, dann möchte ich Bud Spencer und Terence Hill haben, die wir ja schon auf der Spielwarenmesse sehen konnten, die Prototypen davon. Masters-Zeug kommt auch noch raus und irgendwo muss das Geld ja auch mal herkommen. Also ist Mythic Legions eine Toyline, die genieße ich tatsächlich nur über digitale Bilder. Aber geile Designs. Mir gefällt auch der Shiva-Verschnitt sehr gut.
Ja, also ich habe ja wieder aufgehört mit denen. Ich habe jetzt auch tatsächlich bis auf einen alle wieder verkauft. In der Zeit, wo ich sie gehabt habe, waren sie ganz cool, weil ich habe ja damals bei der zweiten Kickstarter Kampagne habe ich relativ stark zugeschlagen. Da ist man ja, bei so Kickstarter-Kampagnen ist man manchmal ja auch in so einem bestimmten Modus, wenn man ja dann doch unterstützen will und dann kommt man wieder zum nächsten Stretch Goal und so, naja. Ist dann immer ein bisschen gefährlich. Und sie waren auch cool und so, sie haben mir auch gefallen. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie ist das auch sowas, ich würde da zwar gern dann doch wieder mehr haben, aber dann wird's viel zu viel und viel zu teuer und dann habe ich mir gesagt, okay, das stoße ich jetzt wieder ab. Ich glaube, die Leute, die sie jetzt haben, sind ganz zufrieden mit denen. Und einen habe ich tatsächlich noch, den beute ich jetzt. Das ist dieser Hagnon, der Geist. Der passt, glaube ich, jetzt. Vielleicht setze ich den jetzt in den Kerker vom Castle Grayskull, da passt er ganz gut. weil der selber so eine Kugel am Bein hat. Ja, also ich find's auch ja interessant, dass sie das jetzt weitermachen und also diese Moto-Hommage. Ich bin gespannt, wann mal, ob sie mal wieder was Größeres machen, also wirklich eine neue Kickstarter-Geschichte, weil da hieß es ja oder gab es ja mal Gerüchte, dass sie mal so Richtung Science-Fiction gehen mit Space Legions oder so. Aber da kam jetzt noch nichts und ja, aber da werde ich mich vornehm zurückhalten, weil mit Masters of the Universe und vor allem Twitterhead, das wird eh noch ja, auf finanzieller Aufwand und Platzaufwand genug.
Also man findet immer irgendwas, um sein Geld loszuwerden.
Ja, das ist definitiv. Und Lego gibt's ja auch noch. Das Haus will ja auch noch abbezahlt werden und lauter so Dinge.
Richtig. Das Haus muss auch noch abgezahlt werden. Oh Gott, da erinnerst du mich an was. Ja, ich muss mir auch noch ein neues Auto beschaffen, weil das alte doch mittlerweile zu stark verschlissen ist. Oh mein Gott. An dieser Stelle, Leute, kauft bitte meine Transformers, die ich auf PE anbiete.
Bietest du original verpackte Action Masters an? Ich habe da so zufällig so einen Fehler gemacht.
Nein, ich habe keine original verpackten Action Masters. Du weißt doch, ich bin Auspacker und aber, liebe Leute, unterstützt mich. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Genug Bettelei. Wir haben ansonsten jetzt gerade keine News da. Wenn in der Zwischenzeit irgendwas geschehen ist, dann wisst ihr, wir haben die Aufnahme hier vorher gemacht. Alles andere nehmen wir dann in der nächsten Folge nach. Und die ja, die Nürnberger Spielwarenmesse, die war ja vorbei. Und jetzt kommt dann die New Yorker Spielwarenmesse. Vielleicht werden wir von dort auch künftig was zu berichten haben. Aber in dieser Folge geht es jetzt um das Minicomic The Tale of Teela. Gordon, magst du uns den Inhalt vorlesen?
Ja. Und zwar, durch einen magischen Ruf Skeletors wird Teela aus dem Schlaf gerissen und folgt der Stimme wie gebannt. Unterwegs trifft sie auf ein Hindernis und wird sogleich von Skeletors Kämpfern angegriffen und überwältigt. Im Inneren der Struktur wird sie Skeletor vorgeführt. Dieser enthüllt, dass sie sich in Point Dread befinden, einem mystischen Artefakt, das nur alle 20 Jahre auftaucht. Beim letzten Mal nutzte Skeletor die magischen Energien von Point Dread, um ein Duplikat der Göttin zu schaffen. Skeletor wollte den Säugling großziehen und später heiraten, um mit der Macht dieses Klons Castle Grayskull und Eternia zu erobern. Man-at-Arms drang aber in Point Dread ein, befreite die Göttin und zwang Skeletor zur Flucht. Da es die Pflichten der Göttin nicht zuließen, wurde das magisch geschaffene Baby von Man-at-Arms wie seine eigene Tochter aufgezogen. Nun aber, 20 Jahre später, will Skeletor mit Point Dread und Teela in seiner Gewalt den ursprünglichen Plan endlich umsetzen. Mittlerweile ist es Morgen und Teelas Verschwinden wurde bemerkt. Gemeinsam mit Battlecat, Ramen und Stratos macht sich He-Man auf die Suche. Man-at-Arms hingegen bleibt zurück, um gemeinsam mit der Göttin seine Tochter zu retten. He-Man und seine Freunde sind mittlerweile auf Skeletors Krieger gestoßen. Skeletor selbst nutzt das Kampfgetümmel, um mit Teela im Talent Fighter zu entkommen. Dank Teelas Verbindung zu ihrer Mutter kann Skeletor endlich Castle Grayskull betreten. Im Inneren stellen sich ihm aber die Göttin und Man-at-Arms in den Weg. Während er selbst gegen den Waffenmeister kämpft, muss sich die Göttin gegen Teela verteidigen, die unter Skeletors Bann steht. Plötzlich verschmilzt sich die Göttin mit Teela und erhält dadurch ihre gesamte Kraft zurück. So kann sie Man-at-Arms retten und Skeletor aus Castle Grayskull hinauswerfen. Die Sieger fliegen im Talent Fighter zu ihren Freunden. Da Teela nun ein eigenes Leben führt, spaltet sich die Göttin wieder in zwei Wesen. Zudem bringt sie Point Dread und den Talent Fighter dorthin, wo Skeletor nicht mehr herankommt, auf die Turmspitze von Castle Grayskull. Siegreich ziehen die Kämpfer zurück zum Königspalast. He-Man aber fragt sich, ob Teela eines Tages für immer mit der Göttin verschmelzen wird.
Bam, bam, bam! Ja, viel Text, um diese Handlung zu beschreiben, die auch vom Titel her genauso gut The Origin of Teela heißen könnte. Wer mit dem Zeichentrick vertraut ist, wird etliche Elemente dort wieder erkennen. Dieses Comic, das stammt aus dem zweiten Masters-Jahrgang von Gary Cohn und Mark Teixeira, war Nummer 5 in diesem Run, bevor es dann in die Filmation-Historie ging. Bei Filmation wurde eben aus der Göttin mit der Schlangenrüstung dann die Zauberin im Adlerkostüm. Und ja, Teela war dann halt deren Tochter und Man-at-Arms der Ziehvater, alles Elemente, die sich hier finden. Aber um direkt mal auf den großen Punkt zu kommen, wie abartig ist es, dass Skeletor die Göttin magisch klont, das Kind großziehen will, um es dann zu heiraten?
Ja, das ist ja gut. Schon,
Das machen viele Amis auch. Also die heiraten dann auch so Kinder, die noch nicht geboren sind.
Ja, also da ist er mal wirklich hier der Meister des Bösen.
Schon sehr.
Vor allem, wie es, also, kann ich jetzt gleich mal sagen, ich finde das so, diese Sprechblase ist so cool. Mein Plan war simpel. Und dann zählt er das so auf, was er da alles machen muss, damit das passiert. Und dann so, naja, also so simpel ist das.
Ein absolut simpler Plan.
So, naja.
Skeletor, also, teuflisches Genie.
Ja, genau. Das ist so ein typischer Bösewicht-Plan, der so, was da alles funktionieren muss, damit er aufgeht.
Und schon sehr krude.
Wobei man tatsächlich sagen muss, ich meine Skeletor als The Ultimate Evil on Eternia, da kann man sich schon sowas vorstellen. Nicht, dass er da irgendwie vorhatte, da Teela ins Schlafgemach zu bringen, sobald die mal verheiratet sind. Aber dieser Grundplot irgendwo, die magischen Kräfte, die er durch den Klon der Göttin entrissen hat, zu nutzen, ist grundlegend nicht verkehrt. Dazu hätte aber auch Teela wiederum nicht heiraten müssen. Wie man halt eben in dem Minicomic sieht, dass er ja mit ihr dann nach Castle Grayskull eindringen kann. Irgendwie ist das schon so ein bisschen überkonstruiert.
Ja, stimmt natürlich. Aber so hätte sie halt dann noch stärker an sich gebunden vielleicht. Oder ich weiß nicht.
Aber du meinst, wenn Teela irgendwann gehen will, dann kann er sagen, nein,
wir sind
es gibt keinen Scheidungsanwalt auf Eternia.
Ja, aber das mit dem Großziehen und Heiraten ist natürlich schon hui, bizarr.
Ja, bizarr. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, die Grundidee finde ich dabei weiterhin gut. So dieses Detail mal außen vor gelassen, finde ich das eigentlich vor allem ganz cool, dass halt dargestellt wird, dass die Göttin halt einen Teil von ihr verloren hat und sie deswegen halt eben nicht so stark ist, um allein gegen Skeletor zu bestehen, was dann halt wiederum zeigt, warum He-Man und die anderen Masters überhaupt notwendig sind zur Verteidigung von Eternia. Das gefällt mir richtig gut.
Das stimmt. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dieser Zusammenhang. Oh mein Gott.
Mindblowing.
Mein Gott, mindblowing.
Ja, zugleich wird es natürlich dann auch ganz schön erklärt, warum Teela und die Göttin optisch sich so ähnlich sind und warum die Kinder möglichst zwei Teela-Figuren kaufen sollten.
Ja, also das ist natürlich schon blöd, dass das bei uns in Deutschland nicht rausgekommen ist, weil dann waren wir komplett im Dunkeln, was das überhaupt soll.
Also, ja, wobei ja Mattel damals gesagt hat, als sie ja zuerst zwei Figuren rausbringen wollten, nämlich einmal Teela und einmal die Goddess, dass das Management ja irgendwie der Meinung war, nee, in der ersten Wave, da wird der Andrang für zwei weibliche Charaktere nicht so groß sein und deswegen haben sie sich dann hinterher doch für Zodak entschieden.
Wobei der Plan auch grundsätzlich mit dem Klonen natürlich und dann 20 Jahre lang warten schon halt auch lang angelegt ist.
Also, ja, das ist
Zeit hat er.
Zeit hat er, ja, definitiv.
Ich stelle mir das so vor, in dem Flashback Man at Arms hat Skeletor dann aus Point Red vertrieben. Skeletor rennt wieder zurück nach Snake Mountain und denkt sich so, haha, wart nur ab, 20 Jahre später.
Zig Versuche, ein kruder Plan nach dem anderen.
Da wird Point Red mitten auf der Straße erscheinen.
Das ist sowieso, gibt es da irgendwo in irgendeiner Quelle irgendeinen Hinweis, wieso Point Red ausgerechnet alle 20 Jahre erscheinen, oder ist das einfach, it's magic?
Ja, das ist da einfach quasi nur irgendwo als so
der Zauberer.
Ja, der Kniff, damit das funktioniert.
Aber es gibt nicht irgendwo einen Hintergrund, wo das wirklich mal beleuchtet wird.
Nee, es gibt ja dieses Heft, was bei Point Red und dem Talonfighter dabei war, The Power of Point Red.
Genau.
Da wird das halt eher beleuchtet, dass halt He-Man irgendwann von Zodak den Talonfighter halt geschenkt bekommen hat. Aber da ist es jetzt auch nicht so direkt, dass da erklärt wird, warum Point Red jetzt alle 20 Jahre auftritt. Das ist halt eher für dieses Minicomic gemacht. Und ist auch ein bisschen konträr zu dem, was in den anderen Minicomics aus dem Jahrgang gezeigt wird, wo eben auch schon in den früheren Nummern Point Red und der Talonfighter längst auf Castle Grayskull drauf sind und so. Ich find's aber trotzdem eigentlich eine ganz coole Idee halt, dass dieser Stützpunkt so ein mystischer Stützpunkt ist, der besondere Kräfte in sich hat, aber halt irgendwo nicht für jeden jederzeit erreichbar ist. Das fand ich eine ganz nette Idee zum Spielen.
Ja.
Er war ja auch schon notwendig für seinen ursprünglichen Plan. Also der, dass er vor 20 Jahren musste er erst diese Energien abziehen vom Point Dread, damit er das überhaupt machen konnte, das mit den Klonen. So habe ich das jetzt verstanden.
Genau.
Also alleine hätte er das jetzt auch nicht geschafft.
Aber es ist schon krass, wenn du dir das überlegst, so, wenn ein Kind damals dieses Heft gehabt hat, spielt dann so mit Point Dread. Ja. Ah, Skeletor ist aus Point Dread vertrieben. So, und ja, und jetzt, Michael, jetzt räume ich Point Dread weg, bis ich 35 bin.
Hoffentlich original verpackt.
Ja, sehr gut. Ich darf jetzt 20 Jahre nicht mehr damit spielen, Papa.
Genau. Super, ehrlich gesagt. Ja.
Aber Point Dread ist tatsächlich damals bei mir als Kind, das hatte keiner irgendwie bei uns. Das ist völlig an mir vorübergegangen. Ich weiß auch nicht warum. Also wir hatten insgesamt im ganzen Freundeskreis schon wahnsinnig viel Zeug, aber Point Dread hatte irgendwie keiner.
Nee, das stimmt. Das geht mir genauso. Also ich glaube auch, dass Point Dread von meinen Kumpels irgendwie keiner hatte. Ich glaube nur irgendein Junge, der den nur ein Kumpel von mir kannte, der hatte irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen und der hatte ja allen möglichen Kram am Ende und ich glaube, das war der einzige, der das Ding überhaupt hatte. So, also den Point Dread habe ich sonst auch bei niemandem gesehen. Ja.
Das ist faszinierend. Also ich habe ja schon oft davon erzählt, dass ich viele Fahrzeuge vom Flohmarkt damals bekommen habe, unter anderem den Rotorn und auch eben den Wind Raider, der mangels Flügel bei mir eher das Windboot war. Und vom Flohmarkt hatte ich auch Point Dread und den Talonfighter. Komplett mit damals auch dem Karteneinschub. Und für mich war das halt so wirklich so ein zentrales Ding, was irgendwie immer benutzt wurde. Entweder auf Grayskull drauf oder halt eben separat. Es war wirklich ganz viel im Einsatz im Spiel. Und das war für mich halt so ein selbstverständliches Teil bei mir zum Spielen, weswegen das für mich so krass ist, dass viele das scheinbar nicht hatten.
Mir hatten das auch nicht. Ich komme mich aber nicht mehr erinnern, ob ich es bei wem anders mal gesehen habe. Aber wir hatten ja eh nicht so viel Fahr- bzw. Flugzeuge. Aber an sich ist es natürlich schon eine coole Idee, weil der war ja auch so angelegt, dass er halt ja von beiden Fraktionen benutzt werden kann. Also von der Geschichte her. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch bei Classics habe ich ihn Anne. Das ist jetzt, merke ich gerade, ich habe da eine Lücke.
Ja, aber weil du das auch gerade erzählt hast, Zepp, mit dem, wenn ein Kind dieses Minicomic liest und dann spielt, ich finde das für ein Minicomic eine relativ komplexe Geschichte, weil es wird doch ganz schön viel erzählt in dieser Geschichte, verschiedene Ebenen, also ob man das als Kind so ganz überrissen hätte, bezweifle ich.
Ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich das Heft Anfang der 2000er zum ersten Mal gelesen habe. Aber ich finde, dass, obwohl das so komplex und vielschichtig ist, wird es eigentlich recht geradlinig erzählt, dass man halt zuerst diese Rückblende hat und sieht da halt Man at Arms regelrecht im Badass-Mode, wie er mit Waffen in beiden Händen da irgendwie die Tür eintritt. Das ist schon sehr geil. Und dann geht es halt eigentlich relativ straightforward irgendwie weiter, dass halt die Masters gegen die Bösen kämpfen, während Skeletor flüchtet und dann von Man at Arms in Grayskull gestellt wird. Es ist vielschichtig, aber ich finde es nachvollziehbar in der Erzählstruktur.
Es ist auch relativ viel Text für einen Minicomic.
Ja.
Ich muss übrigens auch mal kurz ergänzen zu Point Dread. Als Kind ist mir der auch nie im Geschäft aufgefallen. Also der stand bei uns auch nie im Regal.
Ja, du bist ja auch älter als ich. Du hast das schon eher mitgekriegt. Ich hätte jetzt eher spekuliert, dass das halt schon ausverkauft war, wodurch in meiner bewussten Erinnerung der nicht mehr aufkommt.
Also ich habe ja wirklich viele, viele Figuren und Fahrzeuge ja auch immer mal so in Läden halt einfach stehen sehen. So den Road Ripper und so. Den Road Ripper hatte ich ja zum Beispiel selber nicht. Den habe ich irgendwann später mal bekommen, als dann Leute ihren Kram irgendwie verschenkt haben und ich habe den dann halt genommen und sowas. Und da hatte ich den dann halt bekommen und klar, so Sachen wie den Rotorn, den hatte ich halt selber oder den Beshasaurus hatte ich und ich habe halt viele Sachen, auch den Battle Ram oder so, die habe ich immer mal stehen sehen, aber Point Dread ist mir zum Beispiel als Kind nie wirklich aufgefallen und ich erinnere mich, glaube ich, ungefähr an alle Fahrzeuge, die ich jemals irgendwo gesehen habe im Kaufhaus.
Also liebe Hörer, wenn ihr diese Folge jetzt hört, schreibt es gerne mal auf YouTube oder Facebook oder bei uns im Forum in die Kommentare, ob das euch ähnlich erging oder ob Point Dread und Talonfighter bei euch schon relativ häufig irgendwie aufzutreffen war oder wie das halt generell bei euch war. Wäre ich mal neugierig drauf. In der Zwischenzeit, unabhängig von Point Red und Talent Fighter, fällt mir halt auf, dass generell auch viele, viele Toys in diesem Minicomic dargestellt werden. Sehr viele Figuren, aber auch Battle Ram, Attack Track, Battle Cat, die sind auch alle irgendwo mit dabei. Also da wird schon die Werbemaschinerie auf subtile Art und Weise, wie ich finde, gedreht.
Ja, und sogar Merman ist drin im Cardback Design noch angelehnt. Der, glaube ich, war ja sonst in der ganzen DC Wave kein einziges Mal vorhanden. Soweit ich weiß, finde ich, sieht er echt gut aus. Klar, die anderen Charaktere, Triclops und Trapture noch in ihren Minicomic-Farben und ja, klar, viele Fahrzeuge, viele Charaktere werden erwähnt, aber fügt sich alles gut in die Geschichte ein, also von dem her passt.
Ja, was ich cool finde, ist, dass ja auch tatsächlich mal am Anfang, also da, wo die Teela da, sie wird ja in der Nacht aufgeweckt vom Skeletor, quasi indirekt, und dass sie irgendwo hin muss und fährt sie dann da mit dem Battle Ram durch die Gegend und dann wird sie ja in eine Falle gelockt. Und da wird sie dann tatsächlich einmal besiegt von den Evil Warriors, die gar nicht so blöd dargestellt werden. Also sie sind sie sind zwar zu viert gegen eine Frau, aber aber zumindest sind sie mal nicht so blöd, dass sie sich dann selbst da überlisten lassen und nehmen sie dann gefangen. Und ich finde das eigentlich mal, ist mal eine ganz nette Abwechslung.
Ja, ich finde auch, dass so der Comic im Wrestling würde man wahrscheinlich logisches Booking sagen, aber hier ist es halt konsequenter Aufbau, ne? Man hat halt alle Bad Guys irgendwie eingeführt in vorherigen Comics, also in was weiß ich, Triclops eingeführt und man hatte Trapjaw in Menace of Trapjaw eingeführt und so weiter und so fort. Und jetzt zeigt man eben nochmal so, ja, okay, die sind jetzt auch tatsächlich alle unter Skeletors Herrschaft. Das fand ich halt eigentlich ziemlich stark.
Ja, schon, wobei ich da ein bisschen das vermisse, dass Triclops und Trapjaw bei Skeletor sind, dass das irgendwo noch ein bisschen beschrieben wird. Trapjaw nimmt Skeletor halt mit, da könnte man natürlich aus heutiger Sicht doch sagen, ja, er hat sein Gehirn manipuliert, aber ja. Triclops ist eher verschwunden, aber das sei mal dahingestellt. Ich gebe dir trotzdem recht, das ist ein wunderschöner Aufbau. Und ich finde auch, dass kein Charakter wirklich schlecht wegkommt. Teela verteidigt sich echt effektiv gegen die Evil Warriors am Anfang, bis sie dann doch überwältigt wird. Und genauso Man-at-Arms, wie gesagt, der Badass-Mode schlichtweg drin. Und eigentlich hat da keiner so eine wirklich schwache Rolle, wo man sagt, Teela ist jetzt nicht die typische Damsel in Distress, sondern die wurde halt natürlich mit gewissen Grund in eine Falle gelockt, wo man dann jetzt sagt, Skeletors Plot ist dann doch ein bisschen umfangreicher als nur, ich entführe jetzt die arme Frau, damit Himmel die natürlich retten will. Das finde ich halt alles irgendwo sehr schön, wie ernst diese Spielzeugcharaktere genommen werden.
Finde ich auch. Und genau das wollte ich auch sagen mit der, nicht diese klassische Damsel in Distress, also wirklich ein starker Charakter, eine wirklich starke Kriegerin, die müssen hier zu viert ihre ganzen Kräfte ballen, um sie wirklich letztendlich gefangen zu nehmen. Und gibt auch, finde ich, der Teela dadurch ein bisschen Tiefe, nicht so wie sie später teilweise auch bei Filmation dargestellt wird, eher doch teilweise zumindest etwas oberflächlicher und hier wirklich die Kriegerin, die sich durchaus zu wehren weiß.
Ja. Genau, auch wenn sie oft unter Skeletors Bann steht, aber nichtsdestotrotz, wenn man das auch mit reinnimmt, die Göttin, die ist auch als Charakter, finde ich, ziemlich gut. Das ist mir bei der Zauberin im Filmation-Cartoon oft eher auf den Geist gegangen, wo die dann immer so überfreudig da war. Oh, hallo He-Man, schön, dass du jetzt da bist. Ja, Skeletor hat wieder eine Falle auserkoren. Ich kann dir leider nicht helfen, aber ich zeig dir ein paar lustige Bilder an meiner Burg und so. Und hier ist die halt auch wirklich mit drin. Und es wird halt einfach erklärt, okay, die hat nicht die Kraft, die sie früher hatte. Die hat sie auch am Ende von dem Heft ja bewusst aufgegeben, damit Teela halt nicht zu existieren aufhört. Aber sie mischt sich halt schon aktiv ein und macht schon mal mehr als nur irgendwo die Burg mit dem Schutzschild um.
Ja, definitiv. Und es ist ja auch, wie du sagst, das Ganze ist auch irgendwie ein bisschen ernster. Das ist nicht so, hat nicht diesen teilweise albernen Charakter und hat auch nicht diesen Comic Relief da drin, faktisch. Und das zeigt sich ja auch daran, als He-Man dann später mit den anderen Masters gegen die Bösewichter kämpft, irgendwie geht zur Seite oder spürt meinen Zorn. Das wäre später nicht mehr so vorgekommen, denke ich. He-Man
Ja, sie verlieren ja auch irgendwo. Also sie.
Ja. Und er redet nicht von Zorn. Das ist irgendwie so, ja, die dunkle Seite der Macht. Also das passt eigentlich nicht zu He-Man. Aber das finde ich hier in diesem Comic, wie gesagt, generell in dieser ganzen DC-Serie, die ist einfach diese Mini-Comic-Reihe etwas ernster und deshalb gefällt sie mir wahrscheinlich auch insgesamt so gut.
Mhm. Ja, die Geschichte ist ja auch geschrieben von Gary Cohn, der ja auch viele Jahre bei DC tatsächlich gewesen ist. Gerade in den 80ern hat er Blue Devil geschrieben, Jonah Hex, und hat ja auch Terror of Triclops und He-Man Meets Ram-Man gemacht.
Ja, den kompletten Jahrgang hat er geschrieben.
Ja.
So, und bei Marvel war er für die Midnight Suns, also da kennen vielleicht einige noch Son of Satan, der wiederum mit Doctor Strange verbandelt war, den dann ja wieder viele aus den Filmen wahrscheinlich auch kennen. Also ist natürlich dann auch Gary Cohn kein unbeschriebenes Blatt, genauso wenig wie Mark Texera, der hier die Sachen gezeichnet hat. Der ja welchen Supercomic gezeichnet hat? Sepp?
Ghost Rider.
Powerlords!
Darauf wolltest du hinaus. Ja. Als nächstes hätte ich jetzt Conan gesagt.
Genau, also ja, Ghost Rider natürlich auch. Er hat auch an Akira und Black Panther mitgearbeitet. Aber er hat tatsächlich auch diesen DC-Dreiteiler für die Powerlords gemacht.
Auch sehr lesenswert.
Ja, und ich finde, das ist auch sein Zeichenstil ist auch irgendwie unverkennbar. Ja. Bei diesem Minicomic finde ich jetzt allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, das Cover nicht so ganz gelungen. Das ist mir dann doch wieder ein bisschen zu detailarm. Also Triclops sieht auch irgendwie, weiß ich auch nicht, Triclops sieht aus wie so eine Skizzenzeichnung irgendwie, der nur so fälschlicherweise drin steht.
Ja, aber ich weiß nicht, so als wäre ein bisschen zu wenig Tusche von dem, ich glaube Todd Smith hat da Tusche gemacht, stattgefunden.
Ja, aber das andere wirkt alles detailreicher und das finde ich irgendwie komisch, weil normalerweise ist es ja meistens so, dass gerade die Cover irgendwie mega detailreich sind und dann so die Comics selber eher, naja, und hier scheint es irgendwie andersrum zu sein.
Definitiv.
Aber ich glaube, wenn es dieses Comic früher auch bei uns gegeben hätte, ich war jetzt nie der große Teela-Fan, ich glaube, dann hätte man unter Umständen auch einigen Jungs die weiblichen Figuren, also Teela in dem Fall, näher bringen können. Weil die Teela da als, wie gesagt, Kriegerin auftritt und das Bild ist halt auch genial, finde ich, am Schluss, wo sie vereint ist, also in dem Teela-Kostüm mit den blonden Haaren da noch. Und eigentlich verstehe ich es nach wie vor nicht, wieso Mattel damals nicht so eine 2-in-1-Figur einfach rausgebracht hat früher. Hätte sich ja echt angeboten. Teela und Sorceress.
Aber die Teela-Figur war ja im Grunde eine 2-in-1-Figur.
Ach so, wenn man
Teela Heroic Warrior Goddess.
Stimmt, wenn man es abnimmt, ne, da hast du recht.
Ja. Aber ich gebe dir nichtsdestotrotz recht. Also ich kann mir auch vorstellen, wäre dieses Comic in deutscher Sprache damals erschienen und auch ähnlich verbreitet gewesen wie zum Beispiel Tempel der Finsternis oder Masken der Macht, dann wäre Teela bestimmt bei manchen im Ansehen deutlich höher gestiegen und vielleicht hätte auch mancher dann gesagt, oh, die Göttin, die fand ich auch ganz cool, nicht nur die Zauberin bei Filmation. Ist halt generell eine sehr interessante Prä-Filmation-Epoche, die finde ich hier ganz gut umgesetzt ist. Und wenn ich mir das jetzt auch überlege, The Tale of Teela ist ja eines der selteneren Minicomics, zumindest über viele Jahre hinweg gewesen. Ich weiß aktuell nicht den Stand, aber ich erinnere mich noch an Zeiten, da galt es als im Grunde das zweitseltenste Minicomic von allen und war auch nicht so ganz günstig zu haben. Mittlerweile ist es ein bisschen relativiert, aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht gerade das geläufigste. Und gerade gemessen daran, dass man da auch manchmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen musste für das Heft, würde mich mal interessieren, Matthias, wie würdest du das jetzt dann insgesamt qualitativ auch bewerten?
Also ich würde schon sagen, dass es eine 2 ist, auf alle Fälle. Und ja, wie gesagt, das geht ja, es ist endlich mal so eine, oder es ist eine coole Erklärung für diese Art Doppelidentität. Und ich wollte jetzt auch gerade noch sagen, ich finde es eigentlich ziemlich witzig, wie dann da zum Schluss dann der Skeletor da aus dem Castle Grayskull gekickt wird oder was auch immer, so wirklich so, get out of the castle, batsch, und dann haut's ihn raus. Also da kriegt er
ja, aber vor allen Dingen sein No Goddess, please. Ja.
Nein, hätte er genauso gut sagen können, oh scheiße.
Nicht ja. schon wieder. Ja, genau, oh scheiße.
Skeletor, sie sind raus. Und wieso das denn?
Nee, also insgesamt ist das echt ein gutes Minicomic. Es ist auch mal was anderes, weil zum Beispiel auch der He-Man nicht so richtig eine Hauptrolle spielt, würde ich sagen. Der ist eigentlich auch bloß einer von den Kämpfern irgendwie. Und ja, also ich würde jetzt einfach mal 2 bis 1 vielleicht sogar, weil ja, weiß mal was anders ist, dieses Minicomic.
Gordon?
Ja, geht mir ähnlich. Klar, das ist natürlich alles jetzt noch nicht so in dem Masters of the Universe Universum verankert, das man dann später irgendwie kennengelernt hat, wo Teela halt ja eigenständig war und die Sorceress natürlich auch ein ganz anderer Charakter wurde und sowas. Das war halt hier noch mehr oder minder eine Eigeninterpretation. Ich weiß ja auch immer nicht, wie viel Handhabe Mattel da DC dann gelassen hat, einfach erstmal zu sagen, ja, mach mal, und dann irgendwann haben sie es dann einfach geändert. Aber ich finde es an sich ganz cool, so wie sie es aufgezogen haben. Ist ein klarer Verlauf. Es ist eine etwas weirde Story, aber es passt zumindest in diese Welt. Ja, wie sie es letzten Endes umgesetzt haben, auch mit den Zeichnungen, finde ich schon ziemlich gut. Ja, dass er dann da kerzengerade rausgeschossen wird aus der Grayskull, fand ich auch ziemlich gut am Ende. Aber wie gesagt, das Beste war für mich irgendwie, nein, bitte nicht. Ja, okay, Skeletor, dann lass ich dich hier. Ja, ja. Wenn du so lieb bittest, oh, das hätte ich 20 Jahre lang machen sollen, verdammt, ich hätte einfach fragen müssen. So. Naja, also ja, alles in allem, also schon eine ganz runde Sache, und ich sehe das ähnlich wie Matthias. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn He-Man mal nicht immer im Mittelpunkt steht, also dass dann hier eben auch mal die anderen Charaktere so scheinen können, ja, Man at Arms vor allen Dingen und so, so schon gut gemacht.
Würde ich so unterschreiben. Für mich ist der Schwachpunkt des Heftes alleine irgendwo in diesem etwas überkonstruierten Grundplot von Skeletor. 20 Jahre später greife ich das mal wieder auf, dass ich Teela vielleicht heirate oder auch nicht.
Was? Das
vor allem aus Erwachsenensicht wirkt es schon ein bisschen eigentümlich, aber dem möchte ich jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen, weil ich finde, ansonsten ist das Heft wirklich sehr, sehr unterhaltsam, und ich würde dem auch auf jeden Fall mindestens eine 2 plus geben. Und ich kann das Heft auf jeden Fall empfehlen.
Da möchte ich dir dann nochmal einen Saturday Night Live Sketch ans Herz legen. Da gibt's nämlich eine Spielshow, This is Your Wife oder so heißt das. Und da stehen dann irgendwelche Typen und die treffen dann ihre zukünftigen Frauen. Als erstes kommt dann ein 9-jähriges oder ein 14-jähriges Mädchen, dann kommt ein 9-jähriges Mädchen, und die müssen dann, die stehen dann alle, finden es plötzlich total gruselig, und dann kommt der letzte Kerl, und dann kommt einfach eine Alte rein, die schwanger ist, und dann so, ja, aber das ist doch ganz okay. Nee, nicht sie. Sie.
Wow. Oh, Kacke.
Nein. Das würde ich jetzt als Skeletor-Sitzer.
Oh Gott. Mit dem Ganzen im Kopf. Michael, du hast das letzte Wort.
Ich meine, ich habe es im Prinzip schon gesagt, oder vieles gesagt, das Minicomic hält, was es verspricht, erzählt die Geschichte, eine Hintergrundgeschichte von Teela. Klar, der Plot ist teilweise ein bisschen konstruiert, aber mir gefallen einfach, fällt diese Grundstimmung in dieser, generell in dieser DC-Wave. Ich finde auch diese Designs von den Charakteren einfach super. Der Trapjaw, Triclops sieht da anders aus. Der Merman vor allem auch in seinem Cardback-Motiv finde ich erfrischend. Wie die Story abläuft, auch richtig gut. Zeichnungen gefallen mir gut. Aufgrund der etwas konstruierten Story vielleicht eine 1-, aber ich finde das richtig gut als Gesamtprodukt, und weil halt Teela auch mal etwas anders dargestellt wird, wie man sie halt klassisch kennt. Wie bei allen DC-Comics ist es ja so, dass man da keinerlei nostalgischen, oder die wenigsten wahrscheinlich nostalgische Beziehungen dazu hat, zu diesem Comic, wie bei vielen anderen. Und gerade vor dem Hintergrund, echt eine super Origin-Geschichte. Also 1-.
Klasse. da sind wir uns doch insgesamt relativ einig bei diesem Minicomic. Und dann bin ich umso mehr gespannt auf kommende Besprechungen. Für heute war es das dann im Grunde schon wieder. Ich kann nur noch sagen, wie in der letzten Folge angekündigt, die New York Toy Fair, die findet vom 22. bis 25. Februar statt. Wir werden nicht vor Ort sein, aber wenn es irgendwas von der Comic-Con zu berichten, der Comic-Con sage ich schon, von der Toy Fair zu berichten gibt, dann werden wir darüber natürlich in einer kommenden Folge auch reden. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Hören. Wenn ihr Spaß hattet, gebt uns bitte Likes und teilt es den anderen Leuten mit. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, also an dem 22. Februar, das ist ja der Samstag, da werde ich natürlich auch wieder bei Planet Eternia sowohl Website als auch Social Media entsprechend die New York Toy Fair News teilen. Also ich habe ja mal nachgeschaut, letztes Jahr war das so um 14 Uhr kamen da die ersten News, obwohl es eigentlich erst offiziell um 15 Uhr losgeht. Also um die Zeit kann man sich da dann auf Dinge einrichten. Ja, in diesem Sinne, wie der Sepp schon gesagt hat, wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare auf iTunes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Mittlerweile haben wir ja alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, ich freue mich auch schon auf die Ankündigung von der New York Toy Fair. Gibt es mit Sicherheit wieder einiges Neues zu hören von Mattel, hoffentlich. Die Minicomic-Besprechung hat auch wieder riesen Spaß gemacht, wie eigentlich immer bei den Minicomics. Freue mich schon auf die nächste und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis dann. Und natürlich habe ich ja auch Einblick gehabt in diese ganzen Toy-Veranstaltungen da und so. Ne? Ich weiß natürlich alles schon immer im Voraus. Mich hat ja mein guter alter Kumpel Scott nochmal angerufen. Und er hat dann ja zu mir gesagt, hey Gordon, du hast ja zu den ganzen neuen Origins irgendwie nichts gesagt und so. Und ich habe dann gesagt, ja, Scott, weißt du, irgendwie I've seen it. Ne? Es ist irgendwie immer dasselbe so und immer wieder die gleichen Hauptfiguren. Und es geht dann irgendwie zurück. Und mir gefehlen ja auch ein paar Head-Designs von den Origins nicht. Und dann, naja, dann habe ich eben so gesagt, guck mal, und auch die Körper, die sehen ja, das hat ja auch schon der Sepp gesagt, meinte ich dann so, ne, die sehen ja dann auch sich sehr ähnlich und so. Und dann sagt er, nee, nee, das sind ja jetzt momentan nur die Prototypen, die du siehst. Wir ändern da noch ein bisschen was, so wie bei den Classics. Zum Beispiel werden dann vorne diese Juwelen auf der Hose, die werden nochmal bemalt. Ich dann so, oh, das war doch nur so eine kleine Änderung, ne? Und ich dann so, bei wem denn zum Beispiel? Und dann sagt er so, ja, bei Man at Arms zum Beispiel, da machen wir den Punkt dann vorne rot. Dann habe ich gesagt, aber Scott, dann ist ja der Point the Red.
Jetzt wird's aber.
Wow. Das ist eine Acht gefahren.
Du hast es nicht kommen sehen.
Nein, wirklich nicht.
Nee.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Jo.
Alles klar.
Okay.
Nimm die Gordon.
Das Hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.